Ja, hallo, hallo, hören Sie mich? Ja, grüß Gott. Mein Name ist Hauptprojektleiter Wotowa. Schön, dass Sie hier am Radiogerät Ihr Ohr befestigt haben, weil ich damit auch zu Ihnen sprechen kann. Mit Ihrem Ohr, nämlich über Ihr Ohr. Sind Sie gerade auf Urlaub? Sehr schön, das freut mich. Es ist ja ganz schön warm, momentan draußen, aber auch sehr wechselhaft. Und Sie werden mir zustimmen, mir macht gerade das wechselhafte Wetter ein bisschen zu schaffen, weil man spürt es im Kreuz ein bisschen. Und da kann ich Ihnen eine Lymphdrainage empfehlen. Ganz einfach, Sie versuchen sich die Haut zu öffnen an den Unterarmen und legen sich Eiswürfel rein, wenn es besonders heiß ist, und nähen das nachher wieder zu. Die Eiswürfeln können durchaus auch mit Geschmackspulver gefärbt sein, zum Beispiel mit Rot, aber auch mit Fröschen. Und wenn Sie hier jetzt Zeit haben, bei uns zu bleiben, dann machen Sie es doch. Sie hören den Rock'n'Roll-Sender FM4. Wir spielen wirklich alles, was das Herz begehrt, von den Beatles bis zu Chuck Berry und Little Richard, der ja mit seinem Klavier immer wieder noch auf Reisen geht und gemeinsam mit Tricky und Mojiba, aber auch Lenny Kravitz Konzerte gibt im Rolling Stones Stadion. Meine Damen und Herren, wenn Sie gerade im Auto sitzen und unterwegs sind, vielleicht nach Italien, nach Caorle, bedenken Sie, dass der österreichische Prolet nicht mehr nach Caorle fährt, das habe ich heute erfahren, sondern in andere Länder, nicht mehr nach Caorle, sondern nach Florenz zum Beispiel, um dort auch Kulturdinge macht. Haben Sie gewusst, was Kulturdinge sind? Ich habe es auch nicht gewusst, bevor ich es jetzt ausgesprochen habe. Ich glaube, es sind Kirchen. Aber nehmen wir uns ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, und hören wir die Klänge aus einem Live-Konzert der schwedischen Tanzkombo The ABBA. Das Konzert wurde aufgenommen in Helsinki im Stadion der Rock'n'Roll-Band Manchester United. Und das Lied, das ich spielen will, heißt Der Ball ist rund. Ja, rund ist der Ball, die WM ist aus und ich bin es aus. Haben Sie es gehört, wie die Leute nachher sich gefreut haben über das Lied, das die ABBAs da gespielt haben? Das mit dem Fußball, ja, jetzt waren ja alle ganz narrisch mit der Fußball-WM, ich hab's bemerkt. Haben Sie gewusst, dass Frankreich auch Tore geschossen hat am Schluss dann, wie die Brasilianer, also bevor die Brasilianer sich die Leiberl auszogen haben und zum Weinen angefangen haben? Naja, aber ist ja oft so, dass dann die gewinnen, die dann öfters. Und wir haben uns heute aber einen ganz netten Herrn eingeladen. Er ist ein sehr alter Freund von mir, er ist ein Freund meiner Familie. Er ist oft bei uns zu Gast. Und ich muss auch sagen, ich erinnere mich natürlich nicht gerne, ob des unglücklichen Auslösers, als meine Eltern Zank hatten. Es ist darum gegangen, wir haben einen kleinen Kirschenbaum im Garten und meine Mutter hat die Angewohnheit gehabt, die Kirschen zu pflücken. Und wenn zwei Kirschen so auf einem Stängel gehängt sind, hat sie sich die über die Ohren gehängt und gesagt, das sind jetzt ihre Ohrringerl. Und mein Vater hat das immer lächerlich gefunden und hat ihr Perlenohrringe geschenkt und Diamanten und Korallenriffs, die sie sich dann ans Ohr hängen kann mit dem Acapulco-Meer. Und dann haben sie fürchterlichen Zank gehabt und dann ist er gekommen und hat ihnen geholfen. Und Sie wissen, wen ich meine. Er ist auch oft in unserer Schwesternsendung Willkommen Österreich zu Gast und hilft uns dort allen. Jocki Kirschner, und ich freue mich sehr, dass er jetzt hier bei mir sitzt. Servus Jocki, schön, dass du Zeit gefunden hast, einmal bei uns vorbeizuschauen im Projekt X, weil du bist ein Mann, der sehr viel Zeit braucht, weil du ein lieber Mensch bist.
Ja, zunächst einmal danke, Gerald, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich eigentlich schon unglaublich, weil ich auch deine Sendung sehr bewundere und auch die anderen Hauptprojektleiter finde ich sehr hübsch. Und ich würde sagen, ich werde durch die Sendung führen und es ist ein Thema, das uns alle interessiert.
Ja, vielleicht sagst du uns einmal, was für ein Thema es ist und ich werde mich dann zurückziehen.
Ja, mach das, Gerald.
Ja, dann werde ich es jetzt tun. Auf Wiederhören.
Ja, meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, liebe Brüder und Schwestern und auch liebe Onkels und Tanten. Wir stehen an der Jahrtausendschwelle. In 3 Jahren ist es 2001 und zwar haben wir dann sozusagen die Schwelle übertreten. Und ich frage mich manchmal, wie wir uns fühlen und wie wir uns gespüren und wie wir da einige wollen in das Jahrtausend. Und da fällt mir auf, dass viele Menschen das Wort orientierungslos verwenden. Und wenn man Orientierung sich überlegt, was das ist, fällt mir ein, man ist orientiert, wenn man weiß, wo man hingeht, wo man steht, wo man herkommt, wer man ist. Aber es gibt Menschen, und mit denen wollen wir heute diskutieren, die sich noch besser dazu äußern können. Ich möchte vielleicht einmal unseren Gast live aus dem Weltkongresszentrum Baden-Baden-Baden begrüßen. Hallo?
Ja, grüße Gott.
Ja, grüße Gott. Jocki Kirschner hier. Günther Borek.
Borek,
ja. Von Global Positioning Systems. Ist eine Firma, die natürlich mit Orientierung einiges am Hut hat. Was machen Sie genau, Herr Borek, mit GPS, mit Global Positioning Systems?
Na, wir müssen schauen, dass die Satelliten alle in der richtigen Position sind, also links, rechts, oben, unten. Weil ja. Wir sind ja das Folge der Massen vorstellen, es gibt 2 Satelliten, jeder steuert seinen eigenen Steuer aus. Und der dritte steuert den dritten dazu und dadurch gibt es einen Schnittpunkt und dadurch kann sich ein Schiff ein Acker oder ein Flugzeug orientieren in der Welt.
Sprich, wir haben ein Fortbewegungsmittel, ein Transportmittel wie ein Zug oder ein Schiff.
Ja, oder ein Fußgänger, auch wenn er fährt mit. Es gibt ja in Waffengröße eigentlich auch schon.
Aha, das heißt, das kann man am Mann tragen und weiß genau, wo man ist.
Ja, sicherlich. Also wenn man sich verläuft im Wald und man weiß, wo man hingeht, man schaut aufs GPS und man kennt sich aus, man weiß, wie er hinter ist, gut ist. Das ist eigentlich eine praktische Geschichte, eigentlich, wenn man sich so überlegt.
Herr Borek, ich habe zuerst meine Definition von Orientierung vom Stapel gelassen. Was ist für Sie Orientierung und wo orten Sie die Orientierungslosigkeit, wenn man ins dritte Jahrtausend geht? Was spüren Sie da?
Ich darf sagen, die meisten Leute wissen gar nicht mehr, was gut für ihnen selber ist. Meine, die meisten Leute wissen nicht, wo wollen sie, wer sind sie selber, wofür hake ich, was möchte ich gern. Das ist vielleicht das Problem in der Gesellschaft. Erstens einmal vom philosophischen Standpunkt her und vom technischen, vom GPS her, muss ich sagen, dass die meisten Leute wissen, was das GPS ist. Mhm. Und wissen, was fahren können tut eigentlich.
Ja. Was ist das GPS eigentlich?
Ein GPS ist Global Positioning System. Die haben quasi mit den Satelliten, was ich vorher gesagt habe, die verfahren, wenn sie sagen, sie fahren mit dem Auto, sagen wir auf Linz, sie sind aber aus oder Innsbruck, sie kennen ja nicht aus. Sie wissen nicht, wo sie müssen und da sagt der GPS, sagt ihnen, wo sie müssen.
Aha, sprich, ich stehe bei einer Ampel und weiß, ich muss rechts fahren, wenn ich nach Linz will und muss links fahren, wenn ich nach Innsbruck will. Beispielsweise, wenn man jetzt steht bei der dritten Ampel auf der A2, der Südautobahn.
Können Sie Ihnen sicherlich simplifiziert zu vorstellen.
Mhm. Wenn man jetzt Orientierung ein bisschen von einer geografischen Orientierung wegbewegt, was fällt Ihnen da ein? Fällt Ihnen da auch eine moralische Orientierungslosigkeit ein?
Ja, Orientierung, mein Gott, ja, die Menschen haben einen Fernseher, wieder Rekord, ein Wasserbau, ein Auto, alles daheim, es geht ihnen alle gut, aber sie sind trotzdem nicht glücklich vielleicht. Aber da wissen sie vielleicht selber Bescheid, Herr Kirschner.
Mhm. Richtig. Live aus dem Weltkongresszentrum Baden-Baden-Baden. Sie sind auf einem Weltkongress gerade?
Ja, eigentlich schon, ja.
Und welcher ist das?
Der Weltkongress für GPS, Pilot und Fachleute.
Was ist das GPS?
GPS ist Global Positioning System. Aha. Das ist aus Amerika eigentlich, aus der 90er Jahre.
Kann man das übersetzen?
Kann man insofern übersetzen mit globales Positioning System.
Sprich, und wie funktioniert das?
Es ist folgendermaßen, wenn Sie sich noch vorstellen, 2 Satelliten, ich stehe hier ein Streuen aus, da haben Sie einen Schnittpunkt von 2 Satelliten, haben Sie links, rechts, Orientierung, ein 3. Satellit dazu, da haben Sie einen Schnittpunkt dazu, da haben Sie links, rechts, oben, unten, ein Ortskoordinatensystem, Sie wissen, wo Sie sind.
Vielen Dank, Herr Borek. Ich möchte auch den zweiten Gast noch vorstellen. Kennen Sie ihn, Herr Borek?
Herr Billinger.
Richtig, Sie sind gut informiert.
Ja, gut, ja, sicherlich.
Ich möchte Ihnen einmal Darf ich jetzt ganz kurz, Herr Borek, wenn Sie Zeit haben? Ja. Guten Abend, Dr. Anton Bellinka, Politologe von der Salzburger Universität.
Guten Abend.
Herr Dr. Bellinka, was sind Ihre momentanen Lehrveranstaltungen? Womit setzen Sie sich auseinander?
Wir setzen uns auseinander mit der Orientierungslosigkeit am Ausgang des zweiten Jahrtausends, am Sprung zum dritten Jahrtausend.
Ja, und in Ihrer Lehrveranstaltung sind junge Menschen.
Ja, es ist nämlich eine Lehrveranstaltung mit EH, das möchte ich betonen. Sie sind ja da eine lustige Sendung und nicht mit Doppel-E.
Nein, es ist natürlich, man lernt da einiges, es wird viel gelehrt. Was ist Orientierungslosigkeit, Herr Dr. Bellinka?
Ja, was ist Orientierungslosigkeit? Also rein etymologisch könnte man natürlich ausgehen vom Orion, den aufgehenden Stern im Osten, heißt das Orientierungslosigkeit, somit eine Entfernung vom Osten. Kann sein, es kann auch für jeden Menschen ganz was anderes sein, bitte sehr. Also es ist durchaus möglich, dass ein Homo Galacticus in mitteljapanischen Gefilden unter Orientierungslosigkeit ganz was anderes versteht, weil er das Wort gar nicht versteht. Ne? Also Orientierungslosigkeit auf Japanisch ist Jehatsisan. Und Jehatsisan bedeutet für einen Japaner sowas einfach wie alleine sein. Hingegen Österreicher unter Orientierungslosigkeit, da schwimmt schon ein Stück Hilflosigkeit mit. Wo gehöre ich hin? Wo komme ich her? Wie wird es mit mir weitergehen? Orientierungslosigkeit ist eine Form von Unsicherheit. Und Orientierungslosigkeit ist immer auch gefährlich.
Herr Borek von GPS.
Ja?
Sind Sie noch bei uns?
Ich höre Ihnen schlecht, aber es geht so.
Wo befinden Sie sich gerade in Baden-Baden-Baden?
Ich bin in Baden-Baden-Baden im Weltkongresszentrum.
Aha, und woher wissen Sie das?
Ich habe eine GPA-Uhr dabei. Die sagt mir, also ich habe zwei Satelliten, einer links, einer rechts, sagt mir zwei Koordinaten. Weiß ich jetzt zum Beispiel, ich bin da, von daher, ist der dritte Satellit, das sind die dritte Koordinaten, weiß ich links, ist oben unten. Und durch das weiß ich, wo ich bin jetzt.
Herr Borek, wir haben über Orientierungslosigkeit gesprochen und ich möchte eine junge Band vorstellen, die sich Mist nennt. In der Übersetzung Garbage. Mist, Müll, Mistkübel, nicht? Garbage ja. Heißt.
Na gut, ja, die junge Leute, das wird auch auf die Orientierung, die fühlen sich halt wie ein Dreckhaufen, ne?
Ja, ist natürlich eine mögliche Interpretation. Was sagt
aber jetzt mal auch von dem, was die Fetzen was anziehen, kann ich das nachvollziehen.
Von den Fetzen, was die jungen Leute anziehen?
Was?
Von den Fetzen, die die jungen Leute anhaben?
Ja, sicherlich, naja, schon aus wie abgespiegelt.
Naja, bitte, aber. Herr Borek, jetzt überlegen Sie sich, wenn Sie jetzt wirklich erbrechen auf einen anderen Menschen, schaut es noch immer anders aus, als die jungen Menschen angezogen sind und heute.
Man muss dazu sagen, wenn ich spielen muss, ich mache das nicht auf andere Leute, oder ich schaue dir aufs Herdl-Gefühl.
Aha.
Und mit dem.
Nein, ich sehe sie einfach nicht, das
sind ja. Na gut, aber
mit
Sie haben.
GPS finden Sie ja dort auch sehr.
Mit GPS
Probleme
hin, ich
naja, sicher. Aber Sie, das Mist, das könnte ja auch, weil die Jugend ja heute doch sehr, sehr viel aus dem Englischen nimmt, ne? Könnte ja Mist auch sein für Nebel, für Dunst stehen.
Nein, die Band heißt Garbage.
Ach so.
Und das ist das, was mich auch unglaublich interessiert an dem. Garbage und das Lied, das Sie singen, heißt I think I'm paranoid, nicht? Ich glaube, ja. Ich leide unter Verfolgungswahn.
Ja, sicherlich, kann ja. Passieren, ja.
Und was ich da für mich hineininterpretiere, das sind junge Menschen, die sich verfolgt fühlen. Was macht man, wenn man verfolgt wird? Man läuft weg. Sie sind auf der Flucht. Sie sind sozusagen, wenn man auf der Flucht ist, rennt man nur weg vor etwas und man rennt nicht sozusagen als positive Entscheidung, aus einer positiven Entscheidung raus, auf ein Ziel hin, sprich man rennt ohne Orientierung. Und deswegen wollen wir uns das Lied anhören. Ja, und zwar jetzt in Kürze, es wird in circa 3 Sekunden dann losgehen. Ja, das war das jetzt. Das würde mich interessieren, was hat der Herr Dr. Bellinka empfunden, wenn er sich sowas anhört, als Sinker und Paranoid. Was denkt man sich da als Universitätsprofessor?
Scham. Ich habe mich geschämt.
Sie haben sich geschämt?
Ja, weil es ist ja auch meine Jugend, oder so Jugend, für deren Entwicklung ich persönlich verantwortlich bin. Und wenn sich Jugend als Mist fühlt, dann ist das für die Zukunft einfach sehr bedenklich. Und ich muss mir das selber am Riemen reißen. Und mir selber auch ein bisschen erschwit zu sprechen. Ich habe es nicht verhindern können.
Sie sind traurig. Das Gespür ist rüber, betroffen. Wie ist dem, dem Herrn Bore gegangen, live aus dem Weltkongresszentrum Baden-Baden-Baden in Baden-Baden-Baden?
Nein, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen traurig, dass die jungen Leute eigentlich nichts anderes einfällt zu ihrer Tierungslosigkeit aus, sondern das sagen sie, ich bin ja Mist und singe ein Lied darüber.
Mhm. Herr Borek.
Jo.
Wenn, Borek, richtig. Sie sind ja von GPS und haben sehr viel mit Orientierung zu tun.
Na sicher, Leute, GPS mit Satelliten, heute wenn Sie sich noch vorstellen, Sie haben so Satelliten, ein Schnittpunkt von beiden. Links, rechts, oben, unten, und da fällt die Satelliten sich um so einen Koordinatenpunkt, denen sieht man besser aus.
Jetzt hat Orientierungslosigkeit natürlich auch sehr viel damit zu tun, ob man weiß, wo man ist, ob man sein Umfeld richtig einschätzen kann. Glauben Sie, dass die Leute mit Hühneraugen besser orientieren können als Leute ohne Hühneraugen?
Nein, da muss ich nicht, nein, sie sind lieb, aber das ist ja mehr so ein Schmäh eigentlich, mit den Hühneraugen sieht man ja nichts, das ist ja mehr so ein Leitner, was man hat auf die Füße.
Stimmt da der Politologe auch zu, der Dr. Belenka?
Also es ist so, dass jetzt die letzten Forschungen eher auf dem Stand sind, dass, dass man einfach empfindsamer wird für seine Umwelt, wenn man nicht perfekt sozusagen geschaffen ist. Das heißt, ein Hühnerauge, das ist etwas, was aus dem Gleichgewicht bringt, wo durch man dann doch an Sensibilität für seine Umwelt gewinnt, weil man einfach sagt, ja schau her, da ist ja eine harte Sohle, die hätte ich sonst gar nicht wahrgenommen, ne? Die hätte ich sonst eigentlich ignoriert, ich hätte nicht mehr gewusst, was für einen Schuh ich trage. Dadurch, dass ich ein Hühnerauge habe, passe ich auf, ich lege mir vielleicht so eine Sohle rein in den Schuh, damit es ein bisschen weicher wird. Das hilft auch gegen Fußschweiß nebenbei, das ist gar nicht ungeschickt, und man erlebt es viel bewusster, zieht vielleicht den Socken am Abend behutsamer aus, als man sonst täte, beim Fusseln vielleicht ein bisschen zurückhaltender und.
Man passt vielleicht auch besser auf, was man für Schuhe kauft, also nicht unbedingt, was jetzt modisch ist und was gerade in ist und was ein bisschen bequemer ist, ein bisschen, ne?
Selbstverständlich, man setzt sich dann auch ganz anders mit seinem, mit zum Beispiel der Frau oder dem Mann auseinander, die ihm dieses Paar Schuhe verkauft, weil es einem wichtiger geworden
ist. Naja, gut, aber dann, ich habe ja den Fall gehabt einmal in meiner Praxis und das war eine Dame, die prinzipiell nie ihre Schuhe ausgezogen hat und wollte sich eines Tages neue Schuhe kaufen und ist im Geschäft, geht rein ins Geschäft und will sie die Schuhe rausziehen und merkt, dass sich keine Schuhe anhat. Die hat so große Hühneraugen gehabt, dass sie die ganze Fußsohle übergezogen hat, dass sie glaubt hat, sie hat Schuhe an.
Das hat sich
die verwachsen. Frage bei sowas ist natürlich, kann ich Hühneraugen aus Bodenhaltung oder aus der Batterie, was?
Ja, natürlich, aber das ist auch eine Frage, wie sie gehalten werden, oder?
Na sicherlich.
Also ob man es jetzt sozusagen von oben nimmt oder ob man es auf eine Stangerlaufe setzt.
Oder sind es glückliche Hühneraugen?
Ja. Gibt es überhaupt, gibt es nur glückliche Hühneraugen?
Na ja, sicherlich nicht. Es gibt ja welche, die was leiden müssen. Kann ich mir schon vorstellen.
Gut, ich weiß, ich bin da nicht so informiert, Dr. Belenka.
Es gibt natürlich solche und so, es gibt Missstände in diesem Land, das muss man dazu sagen. Die Hühneraugen werden zum Teil sehr, sehr unfair gehalten und getragen. Also es gibt Fälle, wo bekannt wurde, dass zwischen 2 Zecheln bis zu 15 Hühneraugen waren. Und das ist natürlich kein Leben, die haben kaum Hautanteil, die können kaum einen Schweiß aufsaugen, weil ihm da schon der Nachbar ist und das kleine Schweißperlchen aufsaugt. Und das ist natürlich für ein Hühnerauge kein Zustand.
Die wissen ja gar nicht mehr, was eine frische Wiesn ist eigentlich. Die kennen eigentlich nur die Zecheln.
Sie wissen Sie, was eine frische Wiesn ist? Ich meine, Sie sind jetzt in Baden-Baden-Baden, im Weltkongresszentrum Baden-Baden-Baden beim Weltkongress.
Ja.
Stimmt das?
Ich bin in Baden-Baden-Baden beim Weltkongress eigentlich, so kann man das so sagen direkt.
Und gibt es dort überhaupt noch sowas wie Natur? Gibt es dort noch sowas wie einen Bezug zur Natur?
Ja, dass man sich dort zurecht... aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, bei so einem Kongress ist sehen nicht viel mehr als ein Sitzungszimmer, Hotelzimmer. Und maximal vielleicht noch die Limousine, was einer hinbringt und abfällt. Aber von Freizeitgestaltung her ist das nicht das Optimalste. Kann man nicht viel sehen.
Das heißt eigentlich, ob sie in Baden-Baden-Baden oder in Chicago wären, ist letztlich völlig sekundär. Sie kriegen kaum einen Unterschied mit, wenn nicht gerade die Hotelzimmer ein bisschen anders ausschauen.
Ich sage immer wieder, der einzige Unterschied, was ich merke, ist, wenn ich die Zeitinformation anrufe und die Sprache jeweils verschieden ist halt, ne?
Jetzt sind Sie aber sozusagen Mitarbeiter von der Firma GPS, Global Positioning Systems.
Ist keine Firma in dem Sinne, ist mehr ein System eigentlich, ein weltweites, was die Army erfunden haben, Anfang der 90er.
Richtig, und Sie sagen aber trotzdem, es ist ganz egal, ob Sie in Chicago sind oder jetzt in Baden-Baden-Baden.
Insofern schon, der GPS kümmert sich nicht darum, was für eine Nation der Satellit. Der Russ hat natürlich hat sein eigenes System, funktioniert nicht mit GPS. Das GPS ist vom Amerikaner gemacht. Sie haben zwei Satelliten, die machen einen Koordinat miteinander, der dritte Satellit funkt ein und sie können sie aus, links wie rechts, oben unten.
Herr Borek, jetzt kommt es mir trotzdem ein bisschen komisch vor. Sie sind sozusagen da technisch perfekt ausgerüstet und doch ist es gleichgültig, wo Sie sind. Was bringt Ihnen da die ganze Technik? Ist die Technik da ein Segen oder nicht?
Geht Ihnen in erster Linie gar nichts an.
Ja?
Zweitens schon.
Herr Borek, vorher haben Sie gesagt, es ist ein System, was zum Beispiel auch Zügen weiterhilft. Jetzt ist ja ein Zug für mich ein Verkehrsmittel, das aufgrund der Schienenstränge eine relativ klare Route hat. Was bringt da GPS eigentlich?
Da müssen Sie sich noch Folgendes überlegen. Wann sind die Gleise gebaut worden? Die meisten bei der ÖBB haben es gemacht, 50er, 60er Jahre, da hat es kein GPS gegeben. Hat es jetzt gegeben damals, dazu haben wir die Gleise so legen müssen.
Und seit wann gibt es GPS?
GPS Anfang 90er, 91, 92 ungefähr.
Aha.
Und wird da jetzt alles aufgerüstet oder was ist denn da zu erwarten? Muss ich da mal an.
Weil ich der Chef von der ÖBB war, ja da, die Gleise aufrüsten, sicherlich.
Herr Borek, Entschuldigung, aber wir reden ja jetzt eigentlich, ob wir jetzt orientierungslos ins dritte Jahrtausend gehen. Wenn man jetzt genau bestimmen kann mit Global Positioning Systems, wo man sich befindet, durch Schnittpunkte von Relationskoordinaten, habe ich das richtig gesagt?
Ja, Sie machen das durchaus richtig.
Jetzt denken wir ein bisschen an die Heisenbergsche Unschärferelation. Man kann den Aufenthaltsort eines Teilchens sozusagen nicht wirklich genau bestimmen. Warum? Je stärker man das Teilchen bestrahlt, desto mehr Energie wirkt ein und dadurch verändert es wieder seinen Ort. Ist nicht bei GPS eine ähnliche Unschärfe zu befürchten?
Unschärfe? Ja, sicherlich. Ich meine, es ist halt relativ. Ich meine, wenn Sie als kurzsichtiger schauen, auf 10 Meter Entfernung am Kino ist unscharf. Andererseits, als weitsichtiger auch, ne?
Jetzt sind Sie in Baden-Baden-Baden, könnten aber auch in Chicago sein.
Sie würden es ja einmal merken vom Unterschied her.
Richtig. Jetzt sprechen wir alle von Global Village.
Das kann sehr, sehr gut sein. Gerade heutzutage mit dem Global Village nicht, meint man ja eine Konzentration von Information von Raum und Zeit. Völlig egal, wo ich bin in der Welt, ich kann mich einloggen in ein System, in ein Medium, das unabhängig macht von den genannten Medien, Raum und Zeit. Ich kann Kontakt halten mit jemandem, der nur Luftlinie 3 Meter zum Beispiel von mir entfernt ist oder 2,50 Meter oder 1,25 Meter, vielleicht nur durch eine Mauer getrennt.
2,50 Meter geht eigentlich auch theoretisch.
Sicher. Und es gibt noch andere Möglichkeiten, auf die ich jetzt gar nicht alle im Detail eingehen möchte.
Na, da hat wahrscheinlich zu lang dauern, wenn es alles durchlinien von 1,50 Meter bis 7,20 Meter.
Und das schafft natürlich Angst, ne?
Und das Sendezeitwerk geht sich das nie aus.
Und vor allem das Bewusstsein, ne? Das Bewusstsein einem, der in Wirklichkeit 1350 Kilometer oder könnte man auch 1320 Kilometer natürlich nehmen, entfernt ist, dass der mir eigentlich genauso nah ist wie mein Partner, der vielleicht nur in der Küche gerade kocht.
Nicht? Und das führt uns ja eigentlich eh schon fast zu einem ganz guten Punkt, nämlich wo man jetzt diese beiden Positionen, die der Herr Borek bezieht als Vertreter von GPS, Global Positioning Systems.
Ich bin kein Vertreter in dem Sinne, ich bin eigentlich mehr Fachmann.
Als Fachmann, als Global Positioning System Fachmann, was auf der einen Seite, der da mit einem ganz kritischen Rationalismus im hegelschen Sinne da reingeht in das Thema. Auf der anderen Seite der Dialektiker, der Dr. Anton Behlinger, der versucht, da religionsphilosophische Werte mit reinzubringen, moralische. Was ist jetzt im Endeffekt besser? Ist es der Blinddarm oder sind es die Mandeln, Herr Borek?
Im Zweifelsfall so die Mandeln, weil die schmecken mir besser.
Das ist ein ganz ein interessanter Standpunkt.
Nein, so kann man essen mit Salz und mit Zucker, schmeckt es beides gut eigentlich, was?
Ja.
Kann man Marzipan auch machen draus. Nein, schmeckt beiseite. Wenn es drauf ankommt, ich würde lieber den Blinden mal ausreißen lassen als die Mandeln, weil bei den Mandeln, da haben sie nachher Halsschmerzen in der Pappen. Beim Blinden merken sie gar nichts, wegen der vollen Narkosen.
Was sagt der Dr. Behlinger?
Ja, das ist völlig richtig. Also ich würde auch den Blinddarm vorziehen. Man hat keine Schluckprobleme. Das andere ist wesentlich unangenehmer, auch beim Plaudern. Keine Frage, ich würde den Blinddarm wählen. Aber Lungenentzündung würde ich überhaupt vorziehen.
Wenn Sie durch den Hintern reden, da hat man eben Schmerzen beim Blinddarm. Aber Sie reden durch die Pappen. Du bist der Madel für Ärger eigentlich in dem Sinn. Was?
Projekt X.
Freizeit.
Lieb.
Tipps. Ja, einen schönen guten Abend. Ich bin die Elfe Eschke. Ich darf Ihnen ganz herzlich begrüßen, meine Damen und Herren. Ich bin die Alte von Schwabenitzki, vom Regisseur, der was immer meine Filme macht. Ich bin eine ganz talentierte Schauspielerin und darf mit Ihnen und meinen beiden lieben Gästen auf der einen Seite eine ganz entzückende Dame. Servus Elisabeth Wittusch.
Guten Abend.
Elisabeth, hast du noch einen Job eigentlich? Beim Autofahrer bist du nicht mehr, gell?
Du, ich mache jetzt bitte zu Tisch.
Ah ja,
das und schon,
ja.
Weißt du, was ich dich fragen wollte? Was ist denn das Gegenteil von Regisseur?
Na, muss ich jetzt passen.
Hirschpop Lady.
Was Reh ist das gegen der Hirsch? Ski? Na gut, das Gegenteil. Ist der Bob das Gegenteil vom Ski? Ich folge gleich meinen nächsten Gast. Klaus-Maria Brandauer, live aus dem Wiener Burgtheater. Hallo?
Grüße Gott.
Herr Brandauer, was ist das Gegenteil von einem Ski?
Von Reh?
Von einem Ski.
Von einem Ski.
Wisst ihr, wo man hochfährt, wo man die, wo man es unten auf die Haxen draufgeschnallt hat? Wo es immer schneit dabei?
Gegenteil von einem Ski, würde ich sagen, ist wahrscheinlich ein Ski.
Ein Ski?
Ein Ski.
Ein Ski?
Auf Englisch, ne? War ein kleines Wortspiel. Wenn man sagt zum Beispiel auf Englisch, Ski heißt eigentlich Sie und Ski heißt dann er. Insofern ist das Gegenteil.
Ist das nein, jetzt lassen Sie mich überfordern. Kennen Sie meine Filme auch, Herr Brandauer? Elfi Eschke, da.
Verzeihung?
Kennen Sie meine Filme auch, Herr Brandauer? Ich bin die Elfi Eschke.
Ja, ich bin ein großer Bewunderer von Ihnen.
Wirklich?
Ja, sicherlich. James Bond, Winnetou, Time After Time, Godzilla, Heike in the Mountains.
Time After Time mit Miles David, ne?
Ja, war einmalig.
Gut, da habe ich ja die Buderei mit Miles gehabt und meine Mauer hat Regie gemacht. Der Schwabenitzki heißt er.
Also jetzt haben sich alle Hand getraut vor der Kamera, muss man schon sagen.
Es ist ein Kollege,
nicht wahr?
Aber du kannst es dir auch leisten, Elfi.
Na ja, gut, das ich schau gut aus.
Du stehst zu deinen Lenden, ne?
Ja. Ich sag immer, ich möchte keinen Pfund weniger wiegen.
Ja. Jedes Pfund mehr, ein Pfund mehr sexy, ne?
Ja, genau. Ich möchte keinen Pfund weniger wiegen.
Das ist ja so herrlich, bitte. Die deutsche sexy Touristin in Wien, der eine Film, den sie gemacht haben, der war ja köstlich.
Welcher?
Ja, wo sie gespielt haben, die Deutsche in Wien, ne?
Die Deutsche, richtig.
Ja, lustig.
Ich kann den Dialekt von den Deutschen kann ich auch so super nachmachen.
Ja.
Soll ich mal was sagen? Haben Sie ein Brötchen?
Verzeihung?
Haben Sie ein Brötchen?
Nein.
Ja, das habe ich an Deutsch nachgemacht.
Ja, klingt köstlich.
Was wird denn da gerade gespielt im Burgtheater, was so laut ist bei Ihnen?
Ja, ich bin gerade die Schöne und das Biest.
Die Schöne und das Biest?
Ja.
Mit der Ding, ne? Mit der Ariel.
Die Ariel spielt mit und dann der Gerhard Ross spielt.
Der Gerhard Ross?
Und der Josef Meinrad.
Jesus, na, super Besetzung. Elisabeth, hast du nie Theaterambitionen gehabt? Jetzt haben wir Theaterschauspielerin Klausi, Maria.
Und du? Doch, ich gab auch letzten Sommer in Perchtoldsdorf auf der Sommerbühne die Eleonore. Und dieses Jahr unter Führung von Alfons Haider in Hollerbrunn Maria Ladouche. Das ist ein innovatives Theaterstück über eine Dame, die sich als Nasszelle empfindet und sehr, sehr kritisch die Hygiene und den Sauberkeitstrieb von Mitteleuropäerinnen sehr kritisch beleuchtet. Wir haben sehr, sehr viel, Erfolg damit.
Was sagt der Klaus Maria?
Schön, habe ich gesagt, herrlich.
Hätten Sie nicht Lust einmal mit der Elisabeth Wittusch zum Spielen?
Ich darf ja leidenschaftlich gern, aber ich fürchte, ich habe keine Zeit, gell?
Was machen Sie jetzt so immer?
Ich muss im Burgtheater erst einmal, es ist so viel zum Aufräumen, immer wenn die ganzen Gäste kommen und da vorbereiten, sich überlegen, was macht man am nächsten Tag und.
Habt ihr viel Leute unten am Ring?
Ich bin ja immer ausgebucht eigentlich meistens gern, und dann musst du ja die Lieferanten untertags bedienen, dann auch schon welche ausleeren und einkaufen für den nächsten Tag, ist immer viel zum Tor eigentlich.
Ja, und wie viele Leute passen da rein? Also wenn man jetzt die Klo dazu rechnet?
2000 locker.
2000. Und ohne Klo?
Ohne Klo werden wahrscheinlich dann so 1200 sein.
Aha. Sind's schöne Klo?
Naja, doch, ja. Soweit mal der Klo schön machen kann, gell? Also wir bemühen natürlich schon, dass jeder Komfort dabei ist. Klos zum Niedersetzen auch natürlich.
Ja.
Man kackt nicht so gerne im Stehen, gell? Und immer genügend Klopapier, wegen der Hygiene.
Ich hatte ja gehört, eine ganz interessante Sache, vielleicht ein kleines Historchen, Anekdote am Rande. Wurde ja beobachtet, dass Männer, wenn sie ihr kleines Geschäft verrichten, sehr, sehr unruhig offensichtlich zielen und sehr, sehr viel verunreinen. Und man hat nun bei den Toilettwänden kleine Fliegen aufgezeichnet in der Mitte dieser Schüsseln, die es da gibt. Und nun hat man vorgefunden, dass das seither mit der Hygiene viel, viel besser klappt. Und das heißt, man muss den Männern Ziele vor Augen führen, damit sie auch wirklich das tun, was man von ihnen verlangt. Was ich für sehr interessant erachte. Und ich habe jetzt auch meistens Kleider mit Fliegen an. Einfach mal.
Es gibt ja viele neue Sachen, ne? Da auf jeden Fall und so.
Herr Brandauer, Sie sprachen vor, Sie würden leidenschaftlich gerne mit mir drehen. Darf ich das so verstehen, dass Sie eine Art Erotikfilm mit mir machen wollten?
Na ja, da könnte man schon was machen, sicherlich. Dass es so schnell geht, hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt, aber.
Es war nur eine Frage, nicht? Also, Sie sagten auch, Sie seien ausgebucht. Heißt das, Sie sind genauso eine Leseratte wie ich?
Nein, Sie verrücktes Huhn. Ausgebucht ist doch mehr so ein Platzhalter, um zu sagen, ich habe keine Zeit.
Nein, es gibt einfach
viel. Sie sind kaum mehr was mit Büchern zu tun.
Klasse, es gibt viel Theater, was wollen, dass du spielst unten, ne?
Entschuldigung, was sagst du?
Es gibt viele Theater, was wollen, dass du spielst bei ihnen, auf der Bühne.
Das kann ich mir vorstellen, weil ich ein sehr guter Schauspieler bin und sehr berühmt bin. Ich sehe auch relativ gut aus.
Jo. Ja, der Schwabenitzki, mein Alter, schaut besser aus.
Ah, glaubt? Nur eine Romy hat. Das macht ihn sexy, würde ich sagen.
Ja.
Aber als Regisseur völlig unmöglich.
Hast du eine gekriegt schon, Klausi Maria Brandau?
Ich habe noch keine, aber ich bemühe mich sehr drum. Und ich habe gerade mit meinem Freund Steven Spielberg und George Clooney darüber gesprochen, wir machen vielleicht ein Theaterstück.
Was spülzen? Was spülzen das Heilerwachel unten da? Was kennst du denn jetzt spülen?
Wir werden ein Theaterstück spielen an der Wiener Orania. Und
was?
Wir einreichen. Vielleicht bekommen wir eine Rolle dafür.
Aber Klaus, ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht als Laudator zur nächsten Romy-Gala eingeladen wirst.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe so Angst vor großen Geschwindigkeiten und Flugzeug fliegen kann ich auch überhaupt nicht.
Ey, und was bist du ein Laudator? Musst du groß sein. Weil die Flieger, was du bist da rein fahren kannst und offen bist.
Und für so einen Hangar? Anfinden lassen.
Ein Hangar! Ah, der ist so groß! Klausi!
Ja?
Du kannst kein Laudator sein, ein Hangar, da muss ein Flugzeug rein oder zwei. Ein Hangar ist größer als dein ganzes Burgtheater. Hörst du mich?
Auf keinen Fall geht das.
Nie im Leben. Ja, wir haben einen Freizeittipp und zwar, Rechtschreibreform, Koch, ab jetzt mit scharfem S schreiben. Und, ja, Klausi.
Das ist eine super Idee eigentlich.
Klausi, schöne Grüße nach unten.
Du, danke vielmals.
Ja, mach's gut.
Und ja, danke, ich werde mich bemühen.
Ja, und danke, Elisabeth Wittusch.
Du, danke dir, Elfi.
Also, schlaft's gut und tragt's von Sauergurken.